herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kirchschoner Gemeinde Monzhausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kirchschonergemeinde-monzhausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Ja, vergangenen Sonntag haben wir uns ja mit dem Wiederkommen von Jesus beschäftigt. Advent, eine Zeit des Wartens, natürlich auf Weihnachten, aber auch auf die Zeit, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Wir haben uns beschäftigt mit Zacharja 9, Vers 9, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitend auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Aber was macht dieses Wissen mit dir? Hat dieses Wissen dein Denken verändert? Hat dieses Wissen etwas in deinem Tun verändert? Ich erlebe das auch immer wieder. Advent kommt relativ regelmäßig einmal im Jahr. Und die Themen sind doch auch immer wieder relativ ähnlich. In jedem Jahr hören wir doch in etwa das Gleiche. Und ich lade dich jetzt ein, die Predigt von heute, die Predigt über das Warten, auch ganz neu zu hören. Ich lade dich ein, lass diese Worte in dir wirken. Überleg dir nicht, ach, das kenne ich doch schon alles, sondern wo will Gott heute ganz konkret zu dir sprechen? Wo will Gott heute, dass in deinem Leben vielleicht auch Veränderung geschieht? Dazu lädt uns Gott heute ein. Wir haben vorhin gesungen, rede du, mein Vater, heute zu mir. Und das will ich jetzt gerne noch beten. Danke, Jesus Christus, dass wir hier zusammen sind, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir jetzt auf dein Wort hören können. Und wir wollen dich bitten, rede du zu uns, Herr. Schenk uns Worte der Wahrheit und segne uns heute. Und Herr, tu du meinen Mund auf, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Wie schon gesagt, wir beschäftigen uns heute wieder mit dem Thema Advent und dem Thema Warten. Im ersten Teil der Predigt wollen wir unser Augenmerk auf die Dinge legen, die passieren werden, bevor Jesus wiederkommen wird. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit dem Wort oder mit dem Satz Leben mit den Vorzeichen. Diese Vorzeichen wahrzunehmen, diese Vorzeichen zu beobachten, regen uns dann an, in Wachsamkeit zu leben. Leben in Wachsamkeit, so heißt dann der zweite Abschnitt. Wir wollen unser Leben danach ausrichten. Es geht da um das Machen und es geht da um das Tun. Und dann der dritte Abschnitt, keine Angst, das ist dann auch der kürzeste, also wenn der relativ spät kommt, nicht erschrecken. Es geht dort um das Thema Leben in Erwartung. Hier geht es letztlich um unsere innere Einstellung im Advent, unsere innere Einstellung beim Warten. Und Grundlage des Wartens unseres Textes ist Lukas 21, Verse 25 bis 38. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor den Brausen und Wogen des Meeres und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen, mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch kommen wie ein Fallstrick. Denn er wird über euch kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Er lehrte des Tages im Tempel, des Nachts aber ging er hinaus und blieb an dem Berg, den man den Ölberg nennt. Und alles Volk machte sich früh auf zu ihm, ihm im Tempel zu hören. Das ist der Text, den wir auch im Kirchenjahr finden. Und ich habe gedacht, wie ich den das erste Mal gelesen habe, oh, ein Gerichtstext. Und habe dann weiter Gedanken gemacht, habe aber auch gemerkt, wie auch so ein Text anfängt zu leben, wenn man sich damit beschäftigt. Zu Beginn ein ganz normaler Sonntag im Hause der Familie Engel. Also der Blonde, das bin ich, daneben dran meine Brüder. Carsten 10 Jahre, Heiko 7 und Bastian 6 haben von ihren Eltern erfahren, dass Oma und Opa angekündigt, also dass Oma und Opa kommen werden. Die drei Jungs freuen sich. Und da die drei Jungs ihre Großeltern und die Tafel Schokolade liebten, die sie immer mitbrachten, war die Vorfreude immer riesengroß. Irgendwann, heißt es, zwischen 3 und 3:30 sollen sie kommen. Bis dahin haben wir unsere Aufgabe wahrgenommen, noch schnell ein paar Lego-Bausteine irgendwie zusammengefügt und die dem Opa gezeigt, unsere kreativen Ergüsse. Der sagte dann immer, was ist das für ein Himpham von der Buttermühle? Was auch immer das bedeutet, ich weiß es nicht, bis heute nicht. Aber wir haben uns gefreut und fanden das immer lustig, wenn er das gesagt hat. Und deswegen, ja, es war eine Vorfreude auf die Zeit. Und um 3:15 hat es uns dann nicht mehr in der Wohnung gehalten. Wir liefen vor an die Straße, das waren so 50 Meter vor an die Straße und wollten Oma und Opa abfangen. Wir liefen an die Straße und hofften bei jedem Auto, dass jetzt endlich der ersehnte Opel um die Ecke fuhr. War so ein alter, orangefarbener Opel Kadett. Und meist gab es dann auch ein paar Autos, die da fuhren, aber die erwarteten Insassen eben nicht beinhalteten. Es gab sogar manchmal Opels, die kamen. Und ohne, dass da Oma und Opa drinnen waren. Es gab manchmal auch orange Autos, die nicht die erhofften Personen enthielten. Aber dann, plötzlich, dann fuhr das richtige Auto um die Ecke. Die Zeit stimmt, das Auto, die Marke, die Farbe und die Insassen. Endlich waren sie da und die Freude war groß und die Tafel schnell weg. Diese Geschichte, die soll uns ein bisschen so hineinnehmen in das Thema des Wartens. Auf die Vorzeichen achten. Wachsam zu sein und in Erwartung zu leben. Mein erster Gedanke heute, Leben mit den Vorzeichen. Die Ausgangssituation in unserem heutigen Text ist ja folgende. Jesus kündigt die Zerstörung des Tempels an. Er berichtet, dass kein Stein mehr auf dem anderen stehen wird und am Ende bleibt nur noch ein Trümmerhaufen stehen. Und die Jünger fragen Jesus ganz erschrocken, wann wird das geschehen? Woran erkennen wir, dass diese Dinge stattfinden werden? Die Jünger, die haben plötzlich Angst bekommen. Und dann beginnt Jesus von den Vorzeichen seiner Wiederkunft zu sprechen. Und das Alte Testament, das spricht da vom Tag des Herrn. Oder etwas, was vielleicht uns nicht so nahe liegt, Gottes Strafgericht oder Zorngericht Gottes. Aber Jesus ist da ganz in der Tradition des Alten Testamentes. Denn was er da seinen Jüngern mitteilt, finden wir auch schon sehr detailliert im Joel zum Beispiel. Und wer den Text liest und noch den anderen Text im Hintergrund hat, wird merken, dass da sich vieles ähnelt. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen, Blut, Feuer und Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der furchterregende Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Und auch der Name Menschensohn, den Jesus hier benutzt, ist ein Bezug zum Alten Testament, nämlich im Danielbuch. Und allein dieser Bezug von Jesus, dass er sich so nennt, macht deutlich, dass er der ist, der da kommt. Dass er der ist, auf den die Israeliten ihr Leben lang warteten und auch die Generationen davor schon. Und wenn wir den Text von heute genauer lesen, dann malt uns aber dieser Text eine Situation vor Augen, die uns vermutlich doch eher erschreckt. Und wenn wir uns über die Vorzeichen Gedanken machen, ist das wahrscheinlich auch so, dass es uns erschreckt. Aber wir dürfen uns auch ins Gedächtnis rufen, dass diese Vorzeichen letztlich auch die Zeichen der Hoffnung sind. Denn sie rufen uns ja eigentlich zu, Jesus kommt wieder. Er wird wiederkommen. Wenn wir all das Schlimme sehen und erleben, was in den Medien berichtet wird, können wir uns auch immer wieder sagen, Jesus, er wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommen wird, dann gibt es in den ganz verschiedensten Gebieten Veränderungen. In den Abschnitten vorher zum Beispiel war ja die Rede vom Tempel. Dort ist die Rede, dass es politische Veränderungen gibt. Und 70 nach Christus ist der Tempel in Jerusalem ja auch tatsächlich zerstört worden. Dann haben wir die Situation, dass es Verfolgung geben wird von Christen. Und das war schon kurz nach Jesu Tod so. Die Jünger sind alle als Märtyrer gestorben. Und das ist eine Karte von Open Doors. Kennt sicher manche, ein Missionswerk aus der heutigen Zeit. Und diese farbigen zeigen alle an, alles Länder, wo heute Verfolgung herrscht. Und die farbigen Länder sind nur die 50 schlimmsten. Diese schraffierten Flächen sind auch noch Länder, wo Menschen um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Ich finde das dramatisch. Das ist ein Zeichen dessen, bevor Jesus wiederkommen wird. Weiter erleben wir auch diese Situation, dass es Kriege gibt. Die IS-Kriege oder die IS-Krieger, die schon hier dieses ganze Gebiet eingenommen haben. Es wird Erdbeben geben, beziehungsweise Seuchen ist die Rede. Das ist ein Ebola-Virus oder ein Ebola-Ding. Ich weiß nicht genau, wie man das sagt, aber es ist ja ein Virus. Ja, genau, da kriege ich rechts hier das Nicken. Auch das ist ein Zeichen dessen, dass Jesus wiederkommen wird. Wir haben auch das Stichwort Erdbeben. Ich habe da mal im Internet ja auch geforscht und habe bei Wikipedia geguckt. Und wir sehen, in der Liste vom 8. Jahrhundert bis zum 21. Jahrhundert, da gibt es einen großen Artikel über das Thema Erdbeben. Und wenn man dann sagt, ja, ich will das 21. Jahrhundert anschauen, dann kriegt man einen eigenen Artikel, wo wirklich die Erdbeben, die es bisher gab, im 21. Jahrhundert aufgeführt werden. Das heißt, das nimmt zu. Diese Erdbeben, die wir da, von denen wir gehört haben, das vermehrt sich auch. Vielleicht, klar, früher im 8. Jahrhundert, wenn da ein Sack Reis umgekippt ist in China, hat man es dann nicht mitbekommen. Heute, aufgrund der Medien, kriegen wir natürlich sowas mit. Aber ich glaube schon, dass das zunimmt, auch diese Dinge. Ja, und in unserem Text von heute wird von den kosmischen Vorzeichen gesprochen. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sterne, und auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Auch hier wird wieder etwas deutlich von der Macht Gottes. Er ist der, der alles in den Händen hält. Und wenn wir diese Vers lesen, eben auch den ganzen Kosmos. Auch dieser unterliegt seiner Kontrolle. Und was diese Zeichen am Himmel sein werden, das wird sehr unterschiedlich ausgelegt. Es gibt manche Ausleger, die sagen, ach, das steht einfach nur dafür, dass heidnische Mächte irgendwann mal gestürzt werden. Aber diese Ausleger, die vergessen hier, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der weitaus mächtiger ist, wie einfach nur ja die heidnischen Mächte zu stürzen. Es werden Dinge geschehen, die Gott beeinflusst, und die werden mit Sicherheit kommen. Und wenn hier die Rede ist vom blutroten Mond und das Verfinstern der Sonne, da haben sich andere Ausleger eben auch Gedanken gemacht. Das Stichwort Sonnenfinsternis, das können wir ja noch verstehen. Ich habe mal Bilder mitgebracht, die ich damals in Karlsruhe gemacht habe, bei der Sonnenfinsternis in Deutschland, wie das da so war, das Verfinstern der Sonne. Das ist auch deswegen so dunkel, weil ich natürlich einen Filter auf meinem Objektiv hatte. Und am Ende sah das so aus. Es war ja nur ein kurzer Moment, aber das war gewaltig. Und es war so spannend. Es war vorher Vogelgezwitscher und alles. In dem Moment, wo plötzlich die Sonne weg war, war es in dieser Rheinaue, wo wir waren, plötzlich mucksmäuschenstill. Als würde wirklich die Erde so ein bisschen gerade so Luft holen. Es war ein faszinierendes Erlebnis. Und das wird ja berichtet, wenn die Rede ist von der Sonne, die verdunkelt wird. Aber es gibt auch noch das andere, das Stichwort Blutmonde. Auch das ist vielleicht uns weniger so geläufig. Aber diese Blutmonde sind Teile einer Mondfinsternis. Durch Beugung der Lichtstrahlen in der Atmosphäre und der Erde färbt sich bei einer totalen Mondfinsternis der Kernschatten auf der Erde oder auf dem Mond rostbraun bis blutrot. Und solche Phänomene, wie wir sie hier beschrieben haben, die gibt es nicht so oft. Manchmal aber auch in kurzen Abständen. Und in Israel gab es interessanterweise an diesen Mondfinsternissen oft, da wo die oft auf einen kirchlichen oder jüdischen Feiertag fielen, gab es dort besondere Ereignisse. Zum Beispiel das letzte Mal, als dass es in zwei aufeinanderfolgenden Jahren an jüdischen Hochfesten Blutmonde gab, war in den Jahren 76 und 68. Damals kam Jerusalem nach fast zwei Jahrtausenden wieder in jüdische Hand, in einem Existenzkrieg, den Israel damals nicht wollte, der geplant war zur Vernichtung Israels. Und Israel ging überraschend als Sieger hervor und gewann dadurch sogar Jerusalem zurück, was ebenfalls nicht ursprünglich geplant war. Das geschah an solcher Himmelskonstellation. Davor geschah dieselbe Serie von Blutmonden 48 und 49, als der moderne Staat Israel gegründet wurde. Auch da hat sich da was getan am Himmel. Spannend fand ich auch, dass nach einer rabbinischen Tradition, also das, wo die Juden ja auch in der Tradition leben, ist der Mond ein Zeichen für das Volk der Juden und die Sonne hingegen ein Zeichen für die Nationen. Und so richteten sich die jüdischen Feste und der jüdischen Kalender eben nach dem Mond und die Kalender Nationen letztlich vorwiegend an der Sonne. Und das Spannende ist, dass wir jetzt 2014 eine Serie haben, wieder von Blutmonden, und 2015 wird es eine Serie von Blutmonden geben und eben auch eine Serie bzw. eine totale und eine partielle Sonnenfinsternis in Israel. Und das führt bei manchen Auslegern zu der Tatsache, dass die sagen, also das Endgericht Gottes ist höchstwahrscheinlich nächstes Jahr. Das ist natürlich spekulativ. Und vielleicht benutzt Gott diese Zeichen, um auch in Israel wieder etwas Besonderes zu machen. Aber wenn wir mit Jesus im Gespräch sind, dann sagt er noch nicht einmal, ich weiß es, wann ich wieder auf die Erde zurückkommen werde. Nicht einmal der Sohn wusste denn der Zeitpunkt. Aber was Jesus gesagt hat, war letztlich die Tatsache, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Aus diesem Grund wollen wir uns auf sein Wort stützen. Denn wenn etwas Bestand hat, dann es. Wir brauchen uns nicht verrückt machen, sollen aber wachsam sein. Und das bringt mich zum zweiten Gedanken, Leben in Wachsamkeit. Dieses Leben in Wachsamkeit und Leben in der Erwartung der baldigen Wiederkunft von Jesus hat im Neuen Testament bei manchen damals dazu geführt, dass sie angefangen haben, ihre Arbeit niederzulegen und haben gesagt, sie erwarten die Wiederkunft und haben gesagt, dadurch leben sie in Wachsamkeit. Aber im Neuen Testament lesen wir auch davon, dass die Menschen arbeiten sollen. Und das wird ausdrücklich den Christen gesagt, damit sie nicht auf falsche Gedanken kommen. Der Glaube und die Erwartung der baldigen Wiederkunft von Jesus berechtigt niemanden, plötzlich alles hinzuwerfen. Im Gegenteil, wir sollen weiterleben wie bisher, aber in dem Wissen, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Und das gilt nicht nur für die Zeit im Advent. Leben in Wachsamkeit, das bedeutet, dass wir uns zum Beispiel mit dem Thema auseinandersetzen. Dass wir eben uns auch beschäftigen mit unterschiedlichen Meinungen und vielleicht auch so eine Endzeittheorie mal zumindest gehört haben. Leben in Wachsamkeit, das bedeutet, dass wir den Blick auf die Bibel werfen und was da eben steht zum Thema Endzeit. Wir haben ja auch gehört, was schon alles war und was alles noch kommen wird. Und aus diesem Grund bringt Jesus das Bild des Feigenbaums. Wenn der eben Blätter treibt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass der Sommer kommt oder dass der Sommer beginnt. Und aus diesem Grund sollen wir eben auch auf die Zeichen achten. Wenn Christen verfolgt werden, wenn Regime gestürzt werden und kosmische Dinge geschehen, ja, dann wird er wiederkommen. Aber dieses Beschäftigen mit diesem ganzen Thema darf nicht darin enden, dass wir einmal sagen, also dieses ist noch nicht passiert, jenes ist noch nicht passiert, also wird er noch nicht kommen. Oder eben das Denken ist genauso gefährlich wie andere, die sagen, das ist geschehen und dieses ist geschehen und nächstes Jahr wird er wiederkommen. Was ist, wenn er sagt, ich komme morgen wieder? Was ist, wenn er sagt, ich komme gleich? Hat Gott nicht die Möglichkeiten, unser Gott, der so viele Macht und Kraft hat, zu sagen, ich verändere die Vorzeichen von jetzt auf gleich so und komme dann? Jesus möchte, dass wir uns nicht in einer falschen Sicherheit wiegen. Jesus möchte, dass wir eben jetzt wachsam sind und sich und uns im Jetzt leben und im Jetzt uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Unsere Aufgabe ist es, die Zeichen der Zeit zu prüfen und zu erkennen. Und Zeichen, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat, damit wir uns verhalten, so wie wir es auch gehört haben, von den Jungfrauen im Gleichnis von Jesus. Diejenigen zumindest, die bereit waren. Damit wir bereit sind für die Ankunft des Bräutigams. Bereit. Und das gilt eben schon heute und nicht erst morgen oder irgendwann. Und was sagt der Text, wie wir eben richtig leben können? Zum einen dürfen wir uns unser ganzes Leben immer wieder neu ihm anvertrauen in diesen ganzen Situationen. Wir dürfen ihm unsere Sorgen, unsere Nöte unseres Lebens geben, weil er unser Leben und nicht nur den ganzen Erdball und den Kosmos in den Händen hält, sondern auch eben uns ganz persönlich. Wir dürfen ihm unsere Sorgen geben, die uns ja manchmal so ein bisschen von ihm wegziehen wollen. Und der Weg zu Gott wird immer weiter. Und da ermahnt uns der Text von heute, dass wir an ihm dranbleiben. Denn Sorgen entfernen uns. Und wir dürfen ihm unsere Krankheiten geben. Wir dürfen ihm unsere Finanzprobleme geben. Wir dürfen ihm unsere Sorgen um unsere Kinder geben. Unsere Sorgen auch um unsere Arbeitsstelle, die wir haben oder die wir eben gerade nicht haben. Wir dürfen ihm die Sorgen geben um unsere Gemeinde, um unsere ganze Situation und vieles mehr. Jesus sagt, deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Und das ist hier eben keine Sache, die Jesus sagt, das müsst ihr tun, sondern es ist eine Verheißung, ein großes Du darfst. Denn er will uns in diesem Ganzen ruhig machen. An anderer Stelle hat er das gesagt, wir dürfen ihm unsere Sorgen abgeben. Und das bedeutet, dass wir eben auch dadurch wach sind. Wach. Und dann heißt es, wir sollen beten mit dem Ziel, dass wir stark werden, wenn diese Dinge geschehen werden. Natürlich werden diese Hoffnungszeichen, die ja uns genauso erschüttern, werden diese Dinge geschehen. Und deshalb ist es gut, auch als Gemeinde zusammenzustehen. Deshalb ist es gut, wenn wir uns als Gemeinde auch in so einer Situation gegenseitig stärken. Wenn wir gemeinsam vor Gott stehen, wenn wir gemeinsam beten, wenn wir gemeinsam austauschen, uns gemeinsam Mut zusprechen und uns gemeinsam auf die wiederkommende Zeit und auf die Wiederkunft von Jesus vorbereiten. Was haben wir für eine Chance als Christen, gemeinsam vorwärts zu gehen? Gemeinsam zu glauben, gemeinsam auch zu zweifeln, gemeinsam sich gegenseitig zu tragen. Wir brauchen in der Gemeinde nicht uns gegenseitig mit Theaterspielen darstellen. Hier sind wir nämlich zusammen als Brüder und als Schwestern. Was für ein Ausdruck einer innigen Gemeinschaft. Das ist Gemeinde und gemeinsam können wir auch dieser Zeit, die uns erschreckt, entgegengehen. Und ich finde das so eine große Chance. Und was mich traurig macht, ist eben auch die Tatsache, dass es Menschen gibt, die dieses Privileg, Gemeinde oder Gemeinschaft, nicht haben. Menschen, die ohne Jesus unterwegs sind. Und wenn ich wüsste, dass morgen Jesus wiederkommt, was würde ich denn dann machen mit den Menschen um uns herum, die Jesus nicht kennen, die Jesus eben nicht lieb haben? Menschen, die fragend sind. Da würde ich doch alles dran setzen, dass diese Menschen mit Jesus wieder ins Reine kommen, dass sie ihn eben kennenlernen, dass sie eine Beziehung zu ihm aufbauen. Und letztlich würde ich schauen, dass ich mit meinen Mitmenschen, wo ich unversöhnt lebe, dass ich mit denen wieder ins Reine komme. Ja, unser Warten im Advent ist wichtig und sollte geprägt sein, dass wir vielleicht auch die Dinge machen, die hier uns der Text so ein bisschen auch vorlebt. Leben in Wachsamkeit. Und ist ein Advent, und Advent ist eine Zeit, wo wir uns auf das Kommen des Friedensbringers vorbereiten. Früher war die Adventszeit genau das Gegenteil von heute. Früher hat man gefastet, man hat sich vorbereitet, kein übermäßiges Essen. Ja, ich weiß, ich halte mich auch nicht immer dran. Kein übermäßiges Essen, nicht ständig feiern, keine Hektik, kein Stress. Advent war damals die Reduzierung auf das Wesentliche. Und das darf auch heute noch so sein. Markus hat am vergangenen Sonntag deutlich gemacht, lasst uns ruhig werden. Der Advent darf in meinem Leben auch Stoppschilder setzen. Und da fällt dann der altmodische Begriff der Buße. Buße bedeutet Umkehr. Buße bedeutet Sinneswandel. Wir dürfen unser Tun verändern. Und das verändert dann auch unsere innere Haltung. Und dann entsteht etwas, was eben bedeutet, dass uns innerlich was verändert. Und der dritte Punkt ist dann eben Leben in Erwartung. Wenn ich wieder zurückdenke an den Besuch meiner Großeltern, dann war das ein Leben in Erwartung. Die Zukunft hat das Jetzt beeinflusst. Wo beeinflusst unsere Wartezeit uns heute? Haben wir diese Vorfreude auf Weihnachten? Diese Vorfreude darauf, dass er wiederkommen wird? Oder soll ich diese Predigt lieber nochmal im Januar halten? Die Bibel lädt uns ein, vom Ziel zu denken und zu leben. Ich wünsche mir eine Adventszeit, in der ich nicht nur Berge von Pflichten abtrage, sondern ganz neu im Glauben gestärkt werde, berührt von Gott. Ich wünsche mir, dass meine Seele verwurzelt wird in dem Wunder, das vor 2000 Jahren geschah und in der Verheißung, dass er wiederkommen wird. Ich möchte mich neu auf Jesus ausrichten und Advent als eine Chancenzeit erleben. Eine Chance, wenn wir uns auf den Weg zur Echtheit und zu Tiefgang machen. Wenn wir wieder eine Balance finden zwischen Geben, zwischen Nehmen. Wenn wir die Menschen um uns herum investieren. Ja, es liegt an mir. Es liegt an mir, ob ich die alljährliche Wiederkehr der Adventszeit als ein lästiges, bloßes, nostalgisches Ereignis werte oder als zunehmendes Offenbarwerden eines himmlischen Geschehens, eines himmlischen Ereignisses. Es liegt an mir, ob ich den Advent begrüße als Zeit der inneren Einstellung, um in der Stille mein Leben ganz neu auszurichten. Dazu lädt uns der Text von heute ein. Und ich bin dankbar auch für solche Texte, die im ersten Moment tatsächlich schwer zu verstehen sind, aber die uns eigentlich etwas vor Augen malen, was uns erfreuen darf. Zumindest nicht diese Zeichen, sondern was das auch mit uns macht. Amen.